Werbung. Schon fast Dezember und damit stehen die Feiertage bald vor der Tür. Und ganz ehrlich, diesen Geschenkebesorgungsstress will auch keiner mehr. Deswegen hier ein kleiner persönlicher Tipp von mir für leuchtende Kinderaugen. Die neue Toni Box 2. Sie ist ein super musikalischer Begleiter beim Spielen oder auch beim Einschlafen. Übrigens mega robust und wirklich kinderleicht zu bedienen. Also so leicht, dass es die Kids selbst machen können. Ganz neu dabei ist das Feature Toni Play. Das ist wie Spielen, nur ohne Bildschirm. Also mit spannenden Geschichten, interaktiven Spielen und einem echt coolen Disney-Quiz für die ganze Familie. Ja, auch für uns Mamas. Und Papas dürfen natürlich auch gern mitspielen. Ihr müsst einfach nur den Controller draufsetzen und los geht's. Also, falls ihr noch eine Geschenkidee sucht, schaut euch mal die neue Toni Box 2 mit Toni Play an. Wir lieben sie sehr. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut gern mal rein. Werbung Ende. Heute habe ich eine Frau zu Gast, deren Leben kaum in eine Schublade passt. Geraldine Schüle ist Autorin, Zirkustrainerin und Regisseurin, hielt Seminare im Bereich Storytelling, ist sehr reiselustig und eine Überlebenskünstlerin. Einige dieser Eigenschaften sind ihr bis heute geblieben und sehr hilfreich in ihrem neuen Leben. Mit 17 reiste sie bereits nach Israel, Palästina, in den Libanon, nach Kenia und Ägypten, immer allein, immer auf der Suche nach Geschichten, nach Wahrheit, nach Lebendigkeit. Und während sie wahrscheinlich früher eher unterschrieben hätte, dass die Welt ihr Zuhause ist, baut sie sich derzeit mit ihrem Mann, zwei Kindern und diversen Tieren ihre eigene kleine Welt in einem 500 Jahre alten und sehr sanierungsbedürftigen Hof in Süddeutschland. Irgendwo zwischen Zirkuswagen, Kühen und Content-Strategie. Ein Leben, das sie selbst als eine Mischung aus Anstrengung, Entbehrung und purer Lebendigkeit beschreibt. Statt Komfort wählt sie Konsequenz, statt Perfektion Mut und das mit einer Ehrlichkeit, die manchmal wehtut und genau deshalb inspiriert. Wofür in den kleinen Story-Snippets auf Instagram keine Zeit bleibt, darauf geht Geraldine in Unser wilder Hof genauer ein. In ihrem Buch erzählt Geraldine von Existenzängsten, Abenteuerlust, von einem Frühchen auf der Intensivstation, vom Bauen ohne Heizung und vom Spagat zwischen Wolle und WLAN, zwischen KI und Küchenhexe, zwischen Kinderchaos und Contentproduktion. Es geht um Freiheit, Überforderung, um Liebe, Mut und den Preis, den man dafür und für ein selbstbestimmtes Leben manchmal zahlen muss. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und mit mir über all das sprechen kann. Ich habe nämlich als Stadtkind 1000 Fragen über die Landwirtschaft und das Selbstversorgertum und von Mutter zu Mutter über Resilienz, Rollenbilder, Familie, Selbstständigkeit und den Mut, immer wieder neu anzufangen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Geraldine Schüle.
Dankeschön für das schöne Intro. Ich freue mich riesig, hier zu sein und bin total gespannt auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr. Ich fange mal so an. Geraldine, jetzt mal ehrlich gesagt, glaubst du an Glück, Zufall oder an Schicksal?
Also Glück, Zufall und Schicksal sind drei Dinge, für die man ja in erster Linie nichts kann. Also das widerfährt einem ja alles irgendwie so im Außen. Und deswegen würde ich sagen, glaube ich an keines von dreien so richtig, weil ich glaube vor allem an die Selbstwirksamkeit und dass man aus den Dingen, die man einfach hat, die einen umgeben, was machen kann. Das heißt nicht, dass jeder die gleichen Chancen im Leben hat, überhaupt nicht. Aber es heißt, dass jeder aus dem, was einfach da ist, wenn man das akzeptiert, damit kann ich arbeiten, selber was machen kann. Und zum Beispiel das große Glück, darauf muss man sich wirklich vorbereiten. Und wenn das einem einfach widerfährt und man es nicht vorbereitet, dann wird es nicht zum Glück, weil man es dann gar nicht nutzen und greifen kann. Zum Beispiel, ich gewinne morgen 1 Million im Lotto. Ich weiß aber gar nicht, wie ich mit Geld umgehen soll, weil ich mich nie mit Investitionen, mit Anlagen, mit Immobilien beschäftigt habe. Und dann ist dieses Geld auch einfach schneller weg, als ich gucken kann. Und später bin ich noch unglücklicher als vorher, weil ich diese Chance, dieses Glück vermasselt habe. Deswegen glaube ich vor allem an Selbstwirksamkeit und dass man sein Leben ein Stück weit mit in Anbetracht der Basis, die man eben hat, die man mitbekommen hat, für die man nichts kann, das vielleicht wiederum Schicksal ist, wie man auf die Welt gekommen ist. Ja, das ist Schicksal. Dass man daraus einfach selber sein Leben gestalten kann.
Ich habe mir diese Frage als Eingangsfrage ausgesucht, weil ich in deinem Buch, als ich das so las, die ganze Zeit hin und her schwankte zwischen genau dem, was du gerade gesagt hast und irgendwie auch, oh, die beiden sind aber auch irgendwie meant to be. Weil am Anfang dieses Buches erzählst du quasi die Kennenlerngeschichte von deinem Mann und dir. Und wie ihr euch eigentlich schon seit Ewigkeiten kennt und wie ihr euch immer wieder begegnet, aber auch wieder, also zwar nie aus den Augen verliert, aber immer wieder auch eigene Wege einschlagt sozusagen. Und dann, ich hatte so ein richtiges romantisches, ich hatte so eine Romantic Comedy direkt vor Augen, wie man das so verfilmen könnte. Auch vor allem, wenn man jetzt bedenkt, wo ihr jetzt gerade seid in eurem Leben. Auf diesem großen Hof mit zwei Kindern, vielen Tieren und so weiter, wie es da hinkam. Und da dachte ich so, ja, irgendwie ist es auch Schicksal. Vielleicht sollte es so sein. Ihr solltet irgendwie eure eigene Reise machen, eure eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten schärfen und dann aber irgendwie zusammenkommen. Deswegen, ja, ich weiß genau, was du meinst mit dieser Selbstwirksamkeit und mit dem, man muss darauf vorbereitet sein, wenn das Glück dann kommt und es greifen können und verarbeiten können. Und gleichzeitig hatte ich so die Hoffnung, dass du auch so ein bisschen an das romantische
Schicksal. Ich glaube, Beziehung ist einfach immer Arbeit und natürlich gehört es ein bisschen zum Glück dazu, welche Menschen man so kennenlernt in seinem Leben. Und Patrick und ich kannten uns ja schon seit der Kindheit und es ist wirklich eine lange romantische Geschichte. Da müssen wir jetzt auch nicht so ganz im Detail drauf eingehen, aber es ist vor allem auch, vor allem seit wir zusammen waren, davor waren wir einfach beste Freunde und es war immer wild und chaotisch und wenn man halt keinen Bock mehr aufeinander hatte, dann hat man sich ein paar Wochen nicht gesprochen und dann war wieder alles gut. Aber in so einer Beziehung mit so vielen Verantwortungen und den Kindern, also eine romantische Komödie trifft es vielleicht ganz gut, aber auch nur, weil wir das so wollen. Also wir hätten 1000 Gründe, uns jeden Tag anzuschreien, uns Vorwürfe zu machen, so wie das eben oft ist. Und manchmal rutscht man da auch rein und merkt das gar nicht, dass man gerade Vorwürfe macht. Aber wir haben gemerkt, es ist schlussendlich immer meine Haltung oder es ist, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich das Problem, nicht die andere Person. Das heißt, es liegt bei mir und ich fange bei mir an, was zu ändern. Und wenn wir Themen haben, eben auch, weil wir beide selbstständig sind, weil wir beide eigentlich 24 Stunden am Tag bräuchten, um zu arbeiten, uns aber abwechseln, ja, so alles Hand in Hand greift, hat man da schon natürlich viele Themen, die man gut klären muss, wo man gut kommunizieren muss. Und wir haben wirklich gelernt und lernen immer noch zu kommunizieren. Und die Anfänge, die waren, also da will ich nicht hin zurück, das war furchtbar, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Wir konnten nicht miteinander reden, wir haben uns ganz neu kennenlernen müssen und es war überhaupt nicht meant to be, so gefühlt. Es war einfach nur, okay, ich setze das hier alles in Sand, wenn nicht die Tatsache wäre, dass wir uns schon so lange kennen und schon so lange wissen, dass wir uns wichtig sind. Also das war das Einzige, was uns gerettet hat über die Anfangszeit, dass wir uns schon so lange kannten. Ich glaube, hätten wir uns da irgendwo frisch kennengelernt, wir wären beide einfach wieder weggerannt.
Ah, verstehe. Und ist auch so ein gemeinsamer Faktor dieses, ich sage jetzt mal Ziel oder diesen Traum vom von dieser Art Leben zu haben, dass ihr das geteilt habt?
Auf jeden Fall, dass man so miteinander immer gemerkt hat, da ist dieses gleiche Lebensgefühl, diese Abenteuerlust, dieses Draußensein. Wir sind ja als beste Freunde damals schon von Österreich nach Istanbul mit dem Fahrrad gefahren, haben im Zelt immer irgendwo im Straßengraben geschlafen. Und ich wusste, er ist der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ich sowas machen kann. Und für ihn genauso. Und gleichzeitig war ich ganz viel auf dem Hof von seiner Familie und habe dort mit angepackt und Ziegen gemolken und habe immer gemerkt, das tut mir total gut, das erdet mich und das fühlt sich so nach Zuhause an. Deswegen dieser Lebensstil und auch seine Art, Dinge zu machen. Also auch bis heute mit den Kindern. Also andere Mamas würden da, glaube ich, muss mich da auch manchmal zusammenreißen, weil der einfach, ich bin total dankbar auch darum, dass er so ist, wie er ist. Das will ich mal vorweg sagen. Aber der ist da einfach nicht so helikoptermäßig und der macht Sachen, mit denen muss ich beide Augen zukneifen und bin gleichzeitig einfach nur froh, dass die einen Papa haben, der sowas macht. Und natürlich muss man immer aufpassen und man lebt immer in Gefahr, aber es kann auch bei was ganz Banalem, was ganz Doofes passieren.
Ja. Würdest du sagen, dass das Leben auf dem Hof, in der Landschaft, in der Natur, also natürlich sich völlig unterschiedlich gestaltet als das, was sozusagen ich jetzt sozusagen als Stadtkind erlebe, aber irgendwie gefährlicher ist? Also da ich glaube, mich selber gerade auch ein bisschen challengen. Ich glaube, es sind einfach nur andere Gefahren wahrscheinlich.
Andere Gefahren wahrscheinlich, ja. Also wir haben neulich zum Beispiel, habe ich das gepostet. Das ist natürlich auch super mutig und vielleicht auch ein bisschen dumm. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auch ein bisschen wichtig. Die Kinder waren mit in der Frontladerschaufel. Also Frontlader, für mich war früher alles Bagger. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es anderen vielleicht genauso geht. Hat 4 Räder und so eine große Schaufel vorne. Und das ist ein Teleskoplader, der kann diese Schaufel auch noch ausfahren. Genau, also ein Teleskoplader eingefahren mit einer großen Schaufel und wir sind zum Apfelernten gefahren und ich war mit den Kindern in dieser großen Schaufel und die ist wirklich so, also höher als die Kinder. Und ich habe das dann gefilmt und dann habe ich eine Weile drüber nachgedacht, war natürlich dann auch schon alles gegessen und wir waren schon längst wieder zu Hause, ist nichts passiert und dann habe ich es auch hochgeladen. Und da finde ich es zum einen witzig, dass mir Leute sagen, also dass Leute dann so drin sind, dass sie denken, da passiert jetzt gleich was, dass denen gar nicht klar ist, ich habe das ja hinterher hochgeladen. Also das finde ich spannend und dass ganz viel Dank kommt, dass man sowas sehen darf, richtig viel, dass es auf dem Land einfach so ist und dass das keiner zeigt, weil das natürlich oft auch Gefahren mit sich bringt und man natürlich eine riesen Plattform für Kritik bietet und aber auch Nachrichten wie, also das hat mich wirklich getroffen, dann war eine Nachricht von einer Frau, deren 2-jähriges Kind genau auf die Weise gestorben ist, weil der Schwiegervater das ungefragt gemacht hat und die das natürlich total getriggert hat. Und das ist halt, also das hat mich wirklich total getroffen und mitgenommen, aber auch gleichzeitig muss man sich da einfach abgrenzen, also generell mit diesem Job und generell mit Kindern und Gefahren aussetzen, weil ein anderes Kind ist in der Stadt über die Straße gelaufen und wurde überfahren. Und das ist natürlich, egal wie es passiert, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, heißt aber nicht, dass es bedeutet, man geht nicht mehr vor die Tür, man schließt sich ein, man macht solche Sachen nicht. Und ich finde gerade Dinge, die ein bisschen mehr Gefahr birgen, macht man ja noch viel bewusster und achtsamer. Und deswegen glaube ich, dass es nicht unbedingt gefährlicher ist, wenn man eben das immer wieder sich ins Bewusstsein ruft, dass es gefährlich ist, dass man besonders gut aufpassen muss, dass man es nur macht, wenn man das Gefühl hat, ich habe es im Griff. Und mehr an Garantie kann das Leben sowieso nie bieten, als das Gefühl, ich habe es im Griff, auch wenn es nachher nicht so ist. Und das kann jederzeit sein, dass es nicht so ist, auch wenn man einfach nur zum Einkaufen fährt oder so.
Da sprichst du schon gerade was Spannendes an, was ich auch, so ehrlich möchte ich sein, in meinem Kopf auch nicht gleich sofort zusammenbekommen habe. Und zwar diese wunderschönen Bilder von dieser irren Natur und dieser Weite und dem, wo ich denke, oh, das verbinde ich so mit Ruhe und vielleicht höre ich noch eine Kuhglocke im Hintergrund und ich höre eben so einen Frontlader oder wie, es muss mich verbessern, wie das genau Teleskop. So, ne? Also es ist so weit entfernt von meiner Realität, von meiner Lebensrealität. Und dann stelle ich mir vor, wie du da ein Stativ aufstellst und euch aber filmst, damit ich das sehen kann. Weißt du, was ich meine? Das habe ich nicht sofort in meinem Kopf bekommen. Weil das hätte es für mich, es hätte diese Romantik für mich eigentlich kaputt gemacht. Gleichzeitig bin ich so dankbar, dass ich mich dank Social Media auch so entbabbeln kann und nicht immer nur das Gleiche sehe, was ich halt selber sehe oder wenn ich selber auf Reisen gehe. Und es ist aber so eine Ambivalenz, die ich noch nicht so ganz sortiert bekomme. Wie geht's dir selber damit?
Dadurch, dass das so immer mehr entstanden ist, habe ich mich total dran gewöhnt. Also es ist völlig normal, es läuft einfach mit, auch für die Kinder. Denen fällt das kaum auf. Das ist ja auch kein High-End-Content, sondern es ist immer so quick and dirty, wie es halt gerade kommt. Und natürlich auch gerade bei Kooperationen und so, da ist dann auch für die Kinder klar, die Mama dreht jetzt und da muss es auch stimmen, auch von den Wordings her oft und dass man sich an die Verträge und Briefings hält. Das ist natürlich schon, es ist einfach ein Job, aber so im Alltag gerade unterwegs bei den Tieren oder auf der Wiese, ich habe in den seltensten Fällen ein Stativ dabei, es ist meistens so, dass ich das Smartphone raushole. Also Stativ habe ich dann wirklich nur für, wenn ich Content produziere, aber so, also wenn ich ein Reel drehe oder also ganz aktiv was mache, aber für diese täglichen Stories ist das eigentlich, also es ist viel zu unpraktisch, das ist einfach nie dabei. Und das ist so das eine und das andere ist, dass es natürlich herausfordernd ist, dass man sich natürlich manchmal wünscht, man könnte einfach nur so analog leben und das einfach den Moment auch wirklich genießen. Und manchmal ist man dann mehr damit beschäftigt, den Moment zu filmen, als ihn zu genießen. Und das kennen, glaube ich, alle Content-Creatoren. Andererseits macht dieser Job einfach unglaublich frei und zeitlich flexibel. Und das wiegt das wieder auf für mich. Weil andersrum würde es bedeuten, dass Patrick oder ich oder beide morgens die Kinder in irgendeine Kita fahren, arbeiten gehen und dann zurückkommen und dann noch den Feierabend hier auf dem Hof haben und ein bisschen weiter werkeln können, uns einmal um die Tiere kümmern können. Wenn es gut läuft, noch zusammen Abendessen, aber sonst bringt schon mal jemand die Kinder ins Bett und der andere. Und so läuft das eben oft. Und das ist der Preis, den wir einfach gerne dafür zahlen, dass einfach das Handy dabei ist und wir super, super viel arbeiten. Also ich bin oft so, dass ich nachts um eins noch mit dem Handy in der Stube sitze und irgendwelche Voice-Overs aufnehme, weil es einfach vorher keine Ruhe gab. Also wir arbeiten wirklich verdammt viel und haben nie Feierabend, auch nicht sonntags. Wir haben kein Wochenende, wir haben keine Urlaubszeiten. Also ich mache höchstens, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr als 2 Tage am Stück mal Storypause gemacht und das kam einmal vor. Also es ist so, es ist eine andere Art von Arbeitspensum. Man geht nicht irgendwo hin und ist dann fertig, sondern man ist immer frei, aber hat nie Feierabend irgendwie so. Aber ich zahle den Preis gerne und für mich ist es der schönste und flexibelste Job, den ich mir vorstellen kann und der uns auch eben hilft, dass wir so leben können. Und das ist uns beiden jederzeit bewusst. Wir können jetzt einfach heute Mittag Sauerkraut machen und alle zusammen da sitzen und Kraut hobeln und unsere Familienzeit genießen. Und das ist ein absoluter Luxus. Und ich sehe das bei anderen Menschen, die sich für dieses Selbstversorgerleben entschieden haben. Ganz ohne Geld geht es nicht, soll es auch nicht gehen. Und ich kenne wirklich Menschen, die das ganz, ganz extrem betreiben und versuchen, mit so wenig Geld wie möglich zu leben. Aber wenn man nicht nackt im Wald in der Höhle ohne Krankenversicherung wohnen will, dann ist man immer ein Stück weit darauf angewiesen. Und dann muss man sich diesen Luxus Selbstversorgung halt irgendwie leisten in unserem System.
Ich würde gleich gerne noch mal wissen, was bei euch sozusagen, welche Bereiche unter die Selbstversorgung fallen. Aber bevor ich dahin abbiege, muss ich gerade daran denken, dass man ist eigentlich nie fertig, man hat keinen Feierabend und es ist ein 24-7-Job. Hat ja Parallelen zur Mutterschaft.
Ja, das stimmt.
Aber es ist interessant, weil quasi dein Mann ist Zimmerer und wahrscheinlich würde er mittlerweile auch sagen Landwirt, ne? Ich glaube, anfangs hat er sich so nicht beschrieben, aber mittlerweile ist es ja so, oder?
Ja, ja auf jeden Fall.
Das ist ja auch schon ein Job, der wirklich 24-7 ist. Also wenn ihr 2 Wochen Urlaub fahren wollen würdet, würden die Kühe nicht sagen, ja, kein Problem, wir warten hier. Sondern man muss ja alles organisieren. Die Tiere haben rund um die Uhr immer ein Bedürfnis, sage ich mal, plus jetzt deinen Part mit dem Social Media. Also ihr habt euch ja beide etwas ausgesucht, wo es eigentlich keinen Feierabend gibt. Das finde ich schon interessant. Also es hat sich sicherlich vieles auch so ergeben und ist dann so herangewachsen. Es war jetzt nicht so eine klare Entscheidung, so machen wir es ab morgen. Aber es ist interessant. Ihr verzichtet auf eure eigenen Pausen.
Ja, total. Aber also zum Beispiel dieses Zimmerer-Business von Patrick, dafür haben wir gar keine Zeit mehr. Das macht er gar, also das kann er gar nicht mehr machen. Der macht das hier bei uns auf jeden Fall. Wir machen ja alles in Eigenleistung. Wir haben das Holz für die Sanierung dieser riesengroßen 500 Jahre alten Scheune im Wald selbst geschlagen und hier vor Ort aufgesägt und macht einen wahnsinnigen Aufwand und hat natürlich von früher auch viele selbstständige Kumpels. Der macht hier die ganze Bauleitung, wir machen die Planung zusammen. Der hat das Material schon da, der hat den ganzen Maschinenpark, also der hat wahnsinnig viel Zimmerer arbeiten, aber eben oft nur in unserem Universum. Und im Sommer sind hier oft 10 Menschen, die hier mitarbeiten und die brauchen alle Jobs, die brauchen alle ihre Löhne. Das muss alles vorgeplant und organisiert sein. Und da hat er auf jeden Fall Vollzeit-Zimmerer-Job. Aber eigentlich ist er, also wir haben ein gemeinsames Unternehmen im Social-Media-Bereich und er ist sozusagen der Manager. Wir haben noch eine Managerin, die das Ganze mit den Kooperationen macht. Aber er macht alles andere im Hintergrund, auch Steuermodelle, weil Steuer macht man, wie ich von ihm gelernt habe, bevor man sie abgibt. Ist die große Arbeit und da setzt er sich wirklich mit auseinander. Wir haben noch Immobilien, die wir vermieten, weil wir vorher schon mal ein Haus komplett saniert haben mit 2 Wohnungen, auch ein historisches Haus im Ort. Und wir haben 6 Anmeldungen. Wir haben die Landwirtschaft, das Social-Media-Unternehmen, die Zimmerei läuft noch, meine Autorenselbstständigkeit läuft noch, auch jetzt mit dem Buch zum Beispiel wieder. Landwirtschaft habe ich schon erzählt. Ne? Wir haben diese Häuservermietung und jetzt haben wir auch noch Photovoltaik. Und das sind so verdammt viele Themenbereiche, dass er einfach nur damit beschäftigt ist, das alles zu jonglieren und zu kanalisieren. Und ich Ich hätte es nie gemacht. Ich wäre nicht aufs Amt gelaufen und hätte mich als Content-Creatorin selbstständig gemacht oder dieses Unternehmen gegründet. Das wächst absolut auf seinen Mist, weil ich bin einfach ein kreativer Chaot und ich bin sehr, sehr zuverlässig und pünktlich. Aber trotzdem hätte ich mir da wahnsinnig schwer getan, das alles auch in so kurzer Zeit aufzubauen. Also wir sind einfach, beide ziehen da an einem Strang in allen Themenbereichen.
Aber sicherlich ist natürlich dein Account, der ja über 400.000 Follower mittlerweile zählt, auch ein krasses Standbein in der finanziellen Aufstellung, oder nicht?
Ja, das ist der, also absolut der Haupt, ja. Das Haupteinkommen, ja. 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 Auf jeden Fall.
Das finde ich auch so interessant. Was würdest du sagen, wie viele Menschen triffst du so am Tag in echt? Also im Vergleich zu dem, wer dir alles theoretisch online zuschauen kann, ist es wahrscheinlich eine große Diskrepanz, oder?
Ja, wir dachten auch, das wird das größte Problem, wenn wir hier rausziehen, dass wir einsam sein werden, weil wir sind hier 5 Kilometer von der Zivilisation entfernt. Das ist ein kleiner Weiler, hier wohnen 17 Menschen. Aber auch, man hat natürlich dann nicht jeden Tag miteinander zu tun, aber man weiß, wenn irgendwas ist, dann sind die da. Also das ist auch irgendwie so schön hier draußen. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit miteinander abhängen, aber wir waren jetzt schon öfter stundenlang vom Strom abgeschnitten oder Bäume fallen auf die Straße, man ist eingeschneit und man kommt hier nicht weg und dann sind einfach alle da oder die Kühe büchsen aus, dann rennen hier alle über die Wiesen und fangen die wieder ein und das ist irgendwie total schön, aber ansonsten sind wir einfach wirklich ziemlich weit draußen und gleichzeitig gibt man so einen großen Einblick und auch so in einer neuen Gegend. Wir sind ja 100 Kilometer aus unserer Heimat hierher gezogen, um überhaupt einen Hof kaufen zu können. Man ist einfach so auf dem Radar bei vielen und wenn man dann unten im Dorf ist zum Einkaufen, dann wird man total oft angesprochen oder die Menschen wissen dann oft nicht, wie sie sich verhalten sollen und dann wollen sie einen ansprechen, aber auch nicht so wirken wie Stalker. Und das ist natürlich schon oft herausfordernd so für alle Beteiligten. Aber es macht uns auch Spaß und wir hätten diesen Schritt ins Nirgendwo tatsächlich gar nicht gewagt ohne eine Followerschaft. Also als wir den Hof gekauft haben, hatten wir so 20.000, 30.000 Follower, weil ich als Autorin einfach schon täglich Content gemacht habe mit meinem ersten Buch. Und das war auch für Patrick so, okay, wir gehen ja nicht ganz alleine, wir nehmen irgendwie ein bisschen was mit. Das hat uns schon auch eine Sicherheit gegeben, dass man einfach weiß, weil man einfach so schöne Verbindungen auch mit der Zeit hat durch diese Menschen auf Social Media und wirklich coole Menschen, Unternehmer kennengelernt haben in den letzten 2 Jahren. Und ja, das hat viele Türen geöffnet.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, beziehungsweise ich finde das einfach wieder, das gehört wieder zu dieser Schublade Ambivalenz, die ich irgendwo auch total spannend an deinem Leben finde. Aber solange du damit, solange du das sozusagen alles sortiert bekommst, ist es ja eigentlich die Hauptsache. Ne? Wenn du jetzt sagst, also wenn wir gerade so ein bisschen über Finanzierung und so weiter gesprochen haben oder sozusagen monetäre Einflüsse, die ihr schon auch annehmen müsst, annehmen wollt, dann fällt mir auch immer wieder auf, dass gerade wenn du sagst, so, die Kühe sind ausgebüxt, dann steht der ganze Ort bereit und hilft, dass dieser Zusammenhalt ungefragt oder manchmal auch unbezahlt, um Hilfe zu bitten, glaube ich auch nochmal was anderes ist auf dem Land als so in der Großstadt. So mein Eindruck. Ja. Also man ist mehr eine Gemeinschaft, man ist auch mehr, du schwankst, würdest du es nicht sagen?
Auf jeden Fall, wenn es um so Sachen gibt wie, das muss jetzt gemacht werden, das ist einfach überlebenswichtig, dann wird das auch gemacht. Und ich glaube, in so Situationen kommt man in der Stadt oft nicht. Was uns aber extrem wichtig ist, und ich glaube, das kam gerade auch nicht so durch, wegen Einsamsein hier draußen. Wir haben den Sommer über oft 10 Menschen permanent da, die hier wohnen, die ich bekoche 3-mal am Tag und die hier einfach arbeiten, Kost und Logis bekommen und auch faire Löhne bekommen. Also hier ist niemand einfach so, weil wir nett sind. Also das wollen wir eben auch ganz bewusst nicht. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass jeder fair bezahlt wird und auch gerade angepasst daran, was er auch gelernt hat. Also wenn jemand einfach kommt mit einer Ausbildung, mit viel Erfahrung, dann genau, passt man die Löhne daran an. Und was aber auch natürlich viel ist, ist, dass man sich gegenseitig einfach hilft. Also, dass man auf den Höfen gegenseitig arbeitet. Und das haben wir in der Nachbarschaft richtig schön und das klappt total gut. Und auch, ja, dann geht man morgens vor die Tür und der Hänger ist weg oder der LKW ist weg, weil die den halt gebraucht haben. Und genauso kann man aber auch rübergehen und einfach sich was holen. Im Bestfall spricht man das kurz ab, aber manchmal reicht die Zeit eben nicht dafür. Und das ist wirklich schön, dass auch nicht jeder alle Maschinen braucht und so. Also das ist hier ganz klar, zum Beispiel Heu machen, das macht man, manche machen es dreimal im Jahr, wir machen es oft nur ein- oder zweimal im Jahr. Und dafür hat man dann so einen riesen Maschinenpark an Heumaschinen und auch da hilft man sich gegenseitig, leiht sich das gegenseitig aus oder legt die Flächen zusammen und heut dann alles gemeinsam. Der eine hat eben diesen besagten Teleskoplader, um nachher die Heuballen, die Rundballen aufzuladen. Der nächste hat die Ballenpresse. Und ja, das ist auf dem Dorf schon auf jeden Fall, also vor allem, wenn man Landwirtschaft hat, dann ist das ganz, ganz anders als in der Stadt. Genau, und gleichzeitig ist es uns wichtig, dass keiner einfach nur einseitig hilft.
Mhm. Wo du jetzt gerade Heu machen sagst, ne? So, jetzt meldet sich das Stadtkind, ja? So, Heu machen, stelle ich mir jetzt vor, was macht ihr, weil ihr eure eigenen Tiere selber versorgt und viele von den Tieren fressen Heu oder brauchen im Stall das Heu? Ist das der Grund oder warum macht man das einmal im Jahr oder vielleicht sogar mehrmals im Jahr?
Also zum einen durften wir diesen Hof nur kaufen als Landwirte, der war nur an Landwirte zu verkaufen, was auch total gut ist, dass es eben nicht so passiert, dass es immer weniger auch so kleinstrukturierte Betriebe gibt. Und wir waren zwar auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, Patrick ist auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, aber wirklich Landwirt zu sein ist nochmal was anderes. Ganz viele machen eine Ausbildung dafür und das ist auch was, wo wir manchmal anecken, weil wir das ohne Ausbildung schaffen, hier einen Betrieb zu haben. Und da wird man natürlich auch oft für kritisiert, was auch verständlich ist, weil die einen haben wirklich jahrelang da eine Ausbildung, die haben viel besseres, intensiveres Wissen und wir wollen das überhaupt nicht in Frage stellen, tun wir aber manchmal einfach nur durch unser Verhalten, weil wir hier einfach mal so machen und genauso on the go lernen. Das ist so das eine, was ich immer wieder spannend finde und wo ich mich aber auch mit der Zeit einfach rein entspanne, weil auch wir lernen jedes Jahr dazu und natürlich haben wir keine Ausbildung gemacht, aber wir bewirtschaften 8 Hektar Land und das ist auf jeden Fall, das muss man haben, um überhaupt diese privilegierte Landwirtschaft zu haben. Und das packen wir auch gut. Wir haben 4 Kühe, so Dexterrinder, die sind so klein und braun und haben so Hörner, ein bisschen wie die Highlands, die sehen wirklich richtig cool aus. Und wir haben um die 20 Schafe, jetzt ist gerade ein Bock da, das heißt im Frühjahr kommen dann wieder mehr. Da sind Krainer Steinschafe und Merino-Schafe gemischt und das ist auch eine richtig schöne Herde. Und die brauchen wir, um diese ganzen Flächen auch offen zu halten. Also was wir viel machen, ist Landschaftspflege, dass diese Kulturlandschaft, wie wir sie in Deutschland haben, überhaupt so aussieht, wie sie aussieht. Das ist ja nicht Natur, das ist Kulturlandschaft. Also Natur ist ja in Deutschland Buchen und Eichenurwald. Da wäre alles mit Buchen und Eichen bewaldet. Und auch im Schwarzwald hier diese ganzen Nadelbäume, das ist ja auch alles gepflanzt, nach dem Krieg vor allem, wo man so viel Holz gebraucht hat. Also es ist wirklich alles Kulturlandschaft, aber auch ein Kulturerbe, was wir eben pflegen. Und das geht hier in den Steilhängen, wir haben schwer zugängliche Flächen. Das geht oft nicht so gut mit Maschinen, also Heu machen kann man auf einigen Flächen gar nicht. Und da braucht es eben diese Weidetiere und vor allem auch diese kleinen Rinder, die wir haben, die sind total gut, die machen nicht so viele Trittschäden und fressen auch bestimmte Pflanzen, die andere Weidetiere gar nicht fressen. Und da muss man sich dann auch mit auseinandersetzen und ganz viele Anträge schreiben für die Landwirtschaft. Also Landwirtschaft ist unendlich viel Bürokratie, dann braucht man Zuschüsse, damit sich das auch lohnt. Und dann beantragt man Zuschüsse für seltene Pflanzenarten, die man findet auf den Wiesen, dass man das eben alles pflegt. Und das Heumachen, das haben wir haben einige flache Flächen auch. Das brauchen wir, weil die Tiere im Winter im Stall sind. Zum einen, um Lämmer und Kälber auf die Welt zu bringen, zum anderen aber auch, können die gar nicht hier ganzjährig draußen sein, obwohl die Rassen das erlauben würden, sondern das Problem bei uns ist, dass es so matschig wird und die sind einfach kniehoch im Matsch auf den Wiesen, wenn wir so ganz lehmigen Boden und das geht einfach nicht. Also wir haben das auch schon versucht, aber die müssen in den Stall und im Stall stehen die dann die kalten, matschigen Monate über und da macht man dann immer ein Streu rein und dann wächst so eine Mistmatte und das ist auch spannend, weil das für viele so unglaublich ist, dass die Kühe da monatelang in ihrer eigenen Scheiße wohnen. Und man streut aber jeden Tag wieder ein, kratzt denen auch Bereiche frei. Aber wir hatten das dann auch, dass die so einen offenen Zugang haben und die gehen freiwillig in diese Mistberge, legen sich da oben drauf und schlafen, auch wenn sie auf der grünen Wiese sein könnten. Und daran merkt man das auch, die finden das angenehm. Das ist für die überhaupt nicht das Thema. Aber so, das ist auch irgendwie ja immer wieder spannend, so aufzuklären zwischen, ich habe selber keine Ahnung und lerne das hier gerade. Man wird kritisiert dafür, dass man es macht, wie man es macht. Aufgrund von Unwissenheit oder weil man jemanden triggert, weil er es eigentlich gelernt hat und es besser weiß. Und einfach so purer Freude und Dankbarkeit, dass man einfach zeigt und mitnimmt und ehrlich erzählt und auch Fehler zeigt. Und das ist ja eigentlich das, was Spaß macht. Und man bekommt wahnsinnig viele ungefragte Tipps.
Ja, klar.
Das war auch oft schon gut. Aber man muss auch wirklich, wirklich lernen, damit umgehen zu können. Also manchmal ist das so hart und man hat überhaupt keine Lust, sein Nachrichtenpostfach zu öffnen, weil es einfach nur Tipps hagelt, dass es kracht. Und das einfach anzunehmen und sich zu sagen, jeder meint es gut, der so einen Tipp gibt. Aber manchmal ist es einfach zu viel.
Kriegst du mehr Tipps für die Landwirtschaft oder für welche mütterlichen oder Babythemen?
Ja. Also ich finde in der Landwirtschaft noch viel mehr als im Mama-Sein, weil ja irgendwie, ich weiß auch nicht, beim Mama-Sein ist es schon mehr so, Mamas sind vielleicht mehr am Kommunizieren als Landwirtinnen und Landwirte. Also so auch im, ja, wie soll ich sagen, ohne da jetzt jemanden Vorurteile zu schüren oder so. Aber es ist vielen Mamas schon klarer, dass es wichtig ist, wie sage ich was, als jetzt in der Landwirtschaft. Da wird nicht so viel auf Kommunikation geachtet. Und gerade im Mama-Werden, dann ist man mit Hebammen, mit Freundinnen, man hört sich Mama-Podcasts an und weiß schon so ein bisschen, dass man vielleicht nicht einfach fragt, ja und, wie sieht's aus mit Nummer 3? Kommt das dann jetzt bald? Ja. Ohne irgendwie mal sich überlegt zu haben, ob das ja gerade ein schwieriges Thema ist oder nicht. Und ich finde die Frage, also gerade die Frage speziell darf man auf jeden Fall stellen. Man muss nur ein bisschen so auf den Rahmen achten. Und ja, ich glaube, in der Landwirtschaft ist das halt oft so ein bisschen, ja, mach doch so und mach doch so.
Ja. Wo du gerade sagst, du hast manchmal selber keine Ahnung oder du eignest es dir an. Ne? Ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, ob ich das könnte. Also nicht dieses herablassende, ich könnte das nicht, sondern kann ich das? Also habe ich die Fähigkeiten? Komme ich ziemlich schnell zu dem Punkt, nein, habe ich aktuell nicht. Bin natürlich auch ganz anders aufgewachsen. Jetzt kommst du ja aber auch nicht aus einem klassischen landwirtschaftlichen Betrieb. Deine Geschichte ist ja auch nochmal eine ganz andere. Könnt ihr ja alles nachlesen im Buch. Auch sehr spannend. Patrick hat wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr eigene Erfahrungen, sag ich mal, mitgebracht. Aber du scheust dich ja auch nicht davor zu sagen, okay, ich habe, jetzt brauche ich mal ein Beispiel, noch nie Feta in Salzlake selbst eingelegt, dann mache ich das jetzt mal. Und wenn es schief geht, geht es schief, okay. Aber wo kriegst du sozusagen dein Wissen her?
Ja, es ist wirklich viel das Ausprobieren und natürlich einmal googeln oder ein YouTube-Video anschauen, auch beim Klauenschneiden bei den Tieren oder so. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall nach und nach auch mehr Fortbildungen machen in dem Bereich, weil es uns total interessiert und wir es wirklich auch lernen wollen. Es war nur schlichtweg keine Zeit dafür bisher. Ja. Aber gerade Geburtenhilfe bei den Schafen zum Beispiel ist so ein Thema. Die ersten Lämmer, die wir hatten, das war noch vor dem Umzug auf den Hof. Da hatten wir ja 3 Schafe. Ich habe nur geweint. Das war so schlimm. Wir hatten da wirklich ein Massaker bei der Geburt. Wir hatten richtig Pech auch. Mit Tierarzt, der musste die Lämmer in Stücken da rausschneiden. Und man fühlt sich dann so selber auch schuldig oder denkt, ich habe da was falsch gemacht oder nicht gesehen. Und es gibt natürlich auch vieles, was man nur mit ganz viel Erfahrung sehen kann, wie so eine Hebamme eben auch. Und da ist es einfach so schwierig für mich gewesen, auch zu sagen, okay, auch da habe ich Fehler gemacht. Und ich muss sie mir verzeihen und ich lerne dazu. Und ich habe da das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht. Ich kann das niemals. Ich will das auch nicht können. Ich will das alles nicht. Ich will einfach Kuschelschafe und dann will ich die abends mit ins Bett nehmen und will, dass alle glücklich sind für immer. Ja. Und das ist halt nicht die Welt. Also weder in der Landwirtschaft noch sonst irgendwo. Und genau, und dann aber gleichzeitig zu merken, die Alternative ist, all das gar nicht zu machen, in der Stadtwohnung zu wohnen und vegan zu leben. Und da habe ich gemerkt, das ist auch nicht mein Style. Und ich finde das ein gutes Modell. Und denke mir auch manchmal, Mensch, warum können wir das nicht einfach machen? Aber ich habe gemerkt, dass andere ja einfach in dieser puren Überforderung oft Schritt für Schritt trotzdem zu schauen, wie überleben wir hier das, dass man auf Dauer so viel dazulernt, was man nie irgendwo ja, sich erträumt hätte. Und jetzt ist gerade wieder ein Bock bei den Schafen und ich stand da und dachte, mein Gott, bitte wird das einfach ein bisschen besser. Wir hatten jetzt natürlich schon zweimal Lämmer danach und es war jedes Mal ein bisschen besser. Und Patrick macht auch noch mal einen Kurs und wir haben ganz viel angeschaut und gelesen und haben Flaschenlämmer großgezogen und haben so langsam einfach viel Erfahrung und wissen, es kann auch mal Pech sein, wie bei jeder Geburt von jeder Frau eben auch. Dass es gibt manchmal einfach keine Erklärung dafür, warum läuft es bei einer gut und bei der anderen schlecht. Wir haben uns alle gut, so gut wir können, darauf vorbereitet und bei manchen ist es wirklich das totale Desaster und andere haben eine schöne, selbstbestimmte Geburt und es gibt keine Erklärung dafür und davon muss man sich lösen und dann kann man auch diese Schuldgefühle nach und nach loslassen. Aber ich glaube ja, das ist so das Größte, dieses Learning by Doing und sich seine Fehler verzeihen, egal wie sehr man sich einreden kann, dass sie unverzeihlich sind.
Kann ich ja auch schon wieder so viele Parallelen zur Mutterschaft ziehen.
Ja.
Ja. Also sind wir hierbei ehrlich gesagt von echten Mamas. Ich möchte jetzt mal die Kinder mit reinholen, ja? Ich öffne jetzt mal die Tür und hole mal die Kinder mit rein. Du hast zwei Kinder und du hast vorhin schon angedeutet, dass ihr eben durch eure, so wie ihr euch arbeitstechnisch aufstellt, ein ganz anderes oder sehr starkes Familienleben auch miteinander habt, auch so tagsüber. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, bitte korrigier mich, dass die einfach immer mit dabei sind, mitlaufen und einfach ganz viel so von der Pike auf mitbekommen und auch mit anpacken in dem, was sie halt für ihr Alter können. Vielleicht kannst du uns mal so mitnehmen in so einen Alltag von euch mit den Kids und auch nochmal sagen, wie alt die beiden sind.
Die Yolanda, die Kleine, die wird im Januar 2, also die ist 2/3 oder 3/4 oder so, also kurz vor 2. Und der Oscar ist 4 im Sommer geworden, genau die 2. Und wir nehmen die auf jeden Fall überall mit. Was wir aber immer wieder selber lernen müssen und oft doch wieder vergessen wollen, ist, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Screentime, also am Bildschirm arbeiten oder am Handy arbeiten und diesen Aufgaben in der analogen Welt, die in Bewegung passieren. Und das ist der Riesenunterschied und wir veräppeln uns da immer wieder selber mit und probieren das und haben die Kinder bei einem Call dabei, weil letztes Mal hat es ja auch irgendwie funktioniert und dann kriegt man wieder den höllischsten Nervenzusammenbruch, weil es ist nur unser Cutter, der unsere YouTube-Videos macht oder so. Es ist jetzt nicht ein hochoffizielles Ding, aber trotzdem hat man wichtige Themen zu besprechen. Man möchte diesen Call fertig machen. Wir haben den Call einfach zugesagt, auch ohne Babysitter und das Ende vom Lied ist, dass ich nur total genervt mit denen dann draußen rumeier, während Patrick den Call fertig macht oder andersrum. Und das muss man immer wieder irgendwie neu ausloten. Und es ist wirklich herausfordernd, so selbstständig mit den Kindern, die immer mit einzubeziehen. Oder man muss da mit der Zeit wirklich differenzieren und sich dann aber auch dran halten, dass das dann einfach nicht geht. Es gibt solche Termine und es gibt solche Aufgaben. Und Content mit denen machen, eben in der freien Wildbahn bei den Kühen oder so. Die sind ja oft so von hinten mit drauf oder ich verpixel die, weil es einfach so schön ist. Und ich finde, es bietet so einen Mehrwert, da dabei sein zu können, wie so kleine Michel aus Lönneberger, so langstrumpf da aufwachsen. Und das kriege ich eben oft gefeedback, dass das viele inspiriert. Ich will die natürlich auch schützen und nicht zu viel zeigen. Aber ja, manche Situationen sind einfach so süß, dass das total schön ist, wenn man das teilen kann. Ja, und das ist aber auf jeden Fall herausfordernd. Und so ein typischer Tag ist, dass wir aktuell stehen wir beide um 5, 5:30 auf und sitzen in der Küche, also feuern erstmal die Öfen an, beide machen einen Kaffee und dann sitzen wir beide mit unseren Laptops am Küchentisch und arbeiten oder mit dem Handy und machen so alles Organisatorische, alles was Besprechung und Ruhe braucht und gegen irgendwann zwischen 7 und 8:30 sind die dann wach. Und entweder schreien die dann im Schlafzimmer oder sie kommen halt rüber getapst, je nachdem, wie gut der Tag startet. Und dann geht's los, wir frühstücken zusammen oder gehen die Ziegen melken. und frühstücken dann oder was eben so zu tun ist. Und nach dem Frühstück ist es dann oft so, dass entweder meine Mutter, die ja auch hier wohnt, im Tiny House, in dem Wagen, den wir gebaut haben, in dem wir davor gewohnt haben, die nimmt die dann 2-3 Stunden und ich habe vormittags dann oft Calls oder drehe meine Kooperationsvideos, schneide Reels, beantworte Mails, unterschreibe Verträge, alles, was eben so anfällt. Und Patrick ist dann oft draußen oder er ist eben mit den Kindern draußen und fährt mit denen mit dem Traktor irgendwo lang oder räumt was um oder ist im Garten oder so. Und am Nachmittag wechseln wir dann manchmal durch oder es ist Zeit genug, um was gemeinsam zu machen. Oder
darf ich da einmal einhaken?
Ja.
Also, dass du sozusagen für den Part, wo du wirklich Ruhe brauchst, ne, wo du irgendwas einsprichst, wo du Texte schreibst, Leute, dass du da kinderfrei bist, das kann ich total nachvollziehen, weil das, glaube ich, ist zusammen fast unmöglich. Ja. Gleichzeitig ist aber dann entweder deine Mutter oder, wenn ich es richtig verstanden habe, Patrick mit den beiden irgendwo draußen in der Natur, macht eigentlich das, was er eh machen muss und hat die Kinder dabei. Kann er da wirklich das alles schaffen, was er sonst auch schaffen würde? Oder ist es schon so, dass man auch da bei diesem draußen körperlicher Arbeit auch ein paar Einschränkungen machen muss, wenn so 2 kleine Mäuse um einen herum
sind? Also wenn die 2 dabei sind, dann darf man sich zum einen viel weniger vornehmen und zum anderen muss er total schauen, was er macht. Also er hat ja viel auch in der Höhe, in der Scheune oder so. Das geht dann einfach nicht. Und vielmal macht er dann auch Sachen, dass er mit denen zu den Tieren fährt und auf den Weiden schaut und so. Also einfach in Bewegung sein und unterwegs sein ist das Beste mit Kindern.
Ja, genau.
So, wie diese spazieren gehen, irgendwie dann sind alle still.
Ja.
Und das, also es müssen schon immer Aufgaben sein, wo irgendwie Bewegung drin ist, was nicht zu stressig für die ist, wo die auch im Kopf mitkommen, wo kein Stress drin ist. Ja. Und das ist oft auch gar nicht so einfach, sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt schon wieder, obwohl man so einen Riesenspielplatz hat, wo es eigentlich immer was gibt. Aber die sind natürlich auch Menschen, die haben mal solche und solche Tage. Und manchmal ist es auch, dass ich wirklich den ganzen Tag fast am Computer arbeite und Patrick und meine Mutter sich abwechseln. Patrick hat aber auch super viel Büroarbeit und wir besprechen uns eigentlich immer so je nach Terminen auch und so und tauschen dann so durch. Und ich bin auch eine Mama, die sehr, sehr gerne Mama ist und nicht nur Unternehmerin sein will. Und mir ist es super, super wichtig, dass ich viel Zeit trotz allem mit denen verbringe.
Ja. Und mal wieder ein Hoch auf die Omas, ne?
Ja.
Die sind Gold wert.
Ja, total. Ja.
Okay, ich lasse dich weiterfahren in dem Tagesablauf. Wo habe ich dich unterbrochen? Wie geht's dann weiter?
Ja, genau. Der Vormittag ist oft so durchgetaktet. Da ist dann klar Kita Nani. Also Nani ist die Oma, die meine Namen ist dann. Und da freuen die sich dann auch meistens. Also die sind wirklich gerne bei ihrem Wagen, weil da ist nochmal so eine andere Stimmung. Und die geht dann mit denen raus und sammelt Herbstblätter und malt und bastelt und so. Alles, wofür jetzt Eltern manchmal nicht so die Ruhe haben oder wir. Da muss halt, es muss dann immer effizient sein. Dann muss was laufen und dann muss noch, so, und das ist einfach für die schön. Und jetzt heute zum Beispiel ist Patrick mit den beiden gerade bei seiner Schwester. Die hat vor einigen Jahren einen Hof 3 Kilometer weiter gekauft. Das heißt, die hat auch 3 Kinder und Oskar ist da auch schon viel alleine. Der ist auf jeden Fall auch viel unter Kindern und wir haben super oft Kinder besucht. Dann wechselt man sich auch mit dem Besuch durch. Aber es ist wirklich sehr in Phasen hier alles. Und die Kinder haben ganz viel Abwechslung. Und wir sind auch noch viel auf Reisen und beruflich unterwegs, auch jetzt durch das Buch. Diese ganze Lesereise, das machen wir alles zusammen. Sind total gespannt.
Aber ihr könntet, wenn ihr wolltet, Kita in Anspruch nehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Thema. Da werde ich richtig, richtig oft nachgefragt. Und es hat mich auch lange beschäftigt. Und wir sind das auch schon angegangen, weil wir unseren Kindern natürlich das nicht vorenthalten wollen. Es ist für uns nur einfach ein Riesenaufwand, diese Fahrerei. Also es nimmt uns nichts ab, weil wir eben eine Oma hier haben, die diese 2 oder 3 Stunden, die man dann effektiv hätte, abzüglich Fahrzeit, eben einfach so ganz flexibel, direkt, ohne dass man irgendwo hin muss. Man kann sofort loslegen. Man hat keine Elternabende, man hat dieses Gegurke nicht, was einem wirklich viel Zeit raubt. Aber das Thema wird kommen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt mal angefangen mit so einer musikalischen Früherziehung, wo wir einmal die Woche hinfahren. Und das ist jetzt gerade mal unser Lernfeld.
Ja.
Und es ist schon, es beschäftigt uns schon viel, weil wir haben uns hier so ein freies Leben aufgebaut. Wir wollten bewusst nicht auswandern, weil uns das vorgekommen wäre wie eine Flucht irgendwie. Also vor allem Patrick wollte einfach in Deutschland bleiben. Die Entscheidung bedeutet aber auch, dass man halt irgendwann diese Schulpflicht hat. Und Kinder, man merkt das ja, also man hört das ja auch von Aussteigerfamilien, die jetzt auf dem Segelboot leben mit 6 Kindern oder so, dass die Kinder irgendwann einfach die Schnauze voll haben und die wollen dann ein normales Leben, die wollen Freunde, die wollen soziale Kontakte. Das wird ja unseren Kindern genauso gehen, egal ob jetzt dieser Hof irgendwo in Australien oder in Deutschland oder sonst wo ist. Und das heißt, dieses Thema wird kommen und wir sind... Ja, wir sprechen da viel drüber, wie wir das managen können, gerade weil es ganz viel Fahrerei bedeutet und haben da aber jetzt noch nicht so den ganz konkreten Plan. Wir merken nur, dass es uns wichtig ist, unternehmerisch eben Gas zu geben, dass wir es uns leisten können, den Kindern eine Schulform zu bieten, die man vielleicht eben auch selber bezahlen muss. Also da, das ist jetzt schon, bevor die Schulzeit anfängt, einfach ein Fokus für uns, dass wir das gerne finanzieren können wollen. Und hier gibt es auch gar nicht so viel Auswahl in der Gegend. Also wir sind hier wirklich so ein bisschen am Arsch von Deutschland. Hier ist ziemlich tote Hose. Es ist nicht so wie in einer Stadt, wo man dann 3 Waldorfschulen, 5 Montessoris und noch 3 andere private Konzepte hat. Ja. Also es ist sehr, sehr dünn. Und genau, das ist einfach ja noch im Prozess alles bei uns.
Ja, verstehe. Ja, es ist interessant, wenn du solche Gedanken teilst, dann merkt man doch, dass man nicht nur einfach im Hier und Jetzt arbeitet und lebt, sondern dass immer auch Gedanken natürlich in diesem Übermorgen sind, weil man vielleicht heute etwas, und da haben wir ja mit eingangs angefangen, etwas vorbereitet, sodass dann irgendwann, wenn das Glück oder Timing oder wie immer man es nennen möchte, sozusagen dazukommt, dass man dann auch seine Fähigkeiten parat hat und die Vorbereitung gemacht hat, sodass ja. es dann auch zu diesem vermeintlichen Glück kommt, für ja. das man nämlich dann doch viel mehr genau. kann, weil man selbstbestimmt vorgearbeitet hat.
Ja, voll. Ja.
Ich habe eine ganz tolle Doku über euch gesehen, oder eigentlich war sie eher über dich. Ich glaube, SWR war das, ne?
Mhm.
Ich fand sie deswegen so schön, weil man nochmal so ein paar, auch so diese Luftaufnahmen hatte von eurem Hof und so sehen konnte, wie ihr lebt, weil natürlich hältst du das Handy drauf, aber so dieses große Ganze, dieses Ausgezoomte, diese Vogelperspektive, die hat mir da nochmal ein bisschen mehr so gefallen an der ganzen Geschichte und kann ich auch sehr empfehlen, kann ich ja in den Shownotes verlinken. Und dann auch wieder dieses Romantische, da habt ihr zu dem Zeitpunkt habt ihr noch in dem Zirkuswagen gelebt. Und man sah dich dann so von oben, wie du zu den Hühnern gegangen bist. Und ich dachte so, oh nee, das ist so weit entfernt von dem, wie ich lebe. Ich finde es so schön einfach. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir November. Es wird bald Dezember. Ich bin eine absolute Frostbeule. Ich glaube, du magst Kälte auch nicht so gerne, habe ich gelesen. Das musst du gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, wie ihr aktuell wohnt tatsächlich und wie du mit diesen Entbehrlichkeiten quasi umgehst. Denn du hast schon gesagt, man muss schon... ganz viele Dinge entbehren eigentlich und es ist ein anstrengendes Leben auf der einen Seite, aber das Schöne ist eben diese Lebendigkeit und diese Selbstbestimmung. Aber wo zahlst du sozusagen den Preis drauf?
Also wir sind am Tag ungefähr 2 Stunden im Durchschnitt einfach nur mit Heizen beschäftigt.
Ja.
Das ist was, das haben jetzt andere Selbstständige nicht auch noch on top. Also es ist zeitlich schon wirklich ein Wahnsinn. Die Zentralheizung, die kommt jetzt eigentlich noch diese Woche in den Keller. Das heißt aber noch nicht, dass man die dann benutzen kann, weil die Zimmer ja noch alle unsaniert sind und es hier gar keine Anschlüsse und Heizkörper gibt. Aber wir arbeiten uns dahin. Also das ist schon was, vor allem mit den kleinen Kindern ist hier die größte Herausforderung, so zu wohnen, eigentlich, dass die Türen immer geschlossen sein müssen, weil wir ja nur Stube und Küche haben. Und im Sommer ist es so viel einfacher, da sind wir sowieso zwar fast den ganzen Tag draußen, also wir sind wirklich kaum hier drin, wirklich kaum. Aber wenn man hier drin ist, dann lässt man die Türen offen stehen, dann sagt man, ich gehe mal kurz ins Bad, in die Küche, wusel hin und her und mache so den Haushalt. Und gerade in der Zeit, wo man viel im Haus ist, muss man immer diese Türen zumachen. Dann muss man immer den Kindern sagen, ich gehe jetzt in die Küche, ich bin gleich wieder da. Oft vertragen die das, oft aber auch nicht. Das heißt, die kommen dann beide mit oder schreien los. Und dann hat man noch drei Sachen in der Hand, weil man eben irgendwas verräumt. Dann muss man noch ein Kind mit in die Hand nehmen. Dann muss man die Tür wieder hinter sich zumachen. Und das finde ich wirklich wahnsinnig herausfordernd, wo die so klein sind mit diesen geschlossenen Türen. Und ich wünsche mir oft eine große, helle Wohnung, wo einfach alles offen ist und man sich bewegen kann und die spielen. Und ich mache nebenbei in der offenen Wohnküche das Abendessen. Und es ist nicht so, eigentlich spielt er gerade super schön mit seiner Zugbahn in der Stube. Und ich sage, ich fange jetzt mal an zu kochen und dann kriegt er den totalen Krampf, weil er will hier nicht alleine bleiben, aber so. Und das, also das finde ich sehr entbehrungsreich. Ansonsten stört mich das kaum, so den ganzen Tag die Öfen anzuheizen. Ich finde es irgendwie auch schön, dass man dieses Feuer so um sich hat. Das ist wirklich ein besonderes Lebensgefühl und auch nach der Sanierung wollen wir ganz viel mit dem Küchenofen weitermachen, weil es einfach nur Sinn macht und es ist so eine andere Gemütlichkeit. Das ist wirklich wie in so einem Roman, wenn dann so das Feuer knistert und auch morgens, wenn es kalt ist und man macht den Ofen an und es knistert so, der Raum ist noch nicht warm geworden, aber man hört dieses Feuer und man sieht es, das reicht oft schon, dass man sich einfach wohlfühlt und irgendwie ist es auch was Schönes, wenn man so dieses Selbstwirksam dafür sorgt, dass man wohnt oder lebt. Und das ist auch auf Reisen, auf Fahrradtour oder so, fand ich das auch immer. Es ging um Essen, Schlafen und Vorwärtskommen. Und das macht so zufrieden irgendwie. Und wir haben in der modernen Welt so viele Ablenkungen und Freizeit und Spaß und so, was uns glücklich machen soll. Aber manchmal macht einfach so wirklich das Überleben zufrieden. Das ist so vielleicht so was Urmenschliches, weiß ich nicht. Aber das dafür, finde ich, lohnt sich das alles trotzdem.
Ja. Das glaube ich.
Oh, schön.
Hast du eine Vorstellung davon oder habt ihr einen Plan, wie lange das alles wohl dauern wird, bis du in dieser großen Wohnküche sitzt und deine Kinder vielleicht dann nicht mehr Zugbahn, aber irgendwas anderes spielen oder Hausaufgaben machen oder keine Ahnung, während du kommst?
Ja, wahrscheinlich dann, wenn sie es eben gar nicht mehr so brauchen, weil sie eigentlich nur noch ihr Zimmer mit den geschlossenen Türen haben wollen.
Jetzt macht ihr die Türen zu und dann. Also es wird noch ein bisschen dauern.
Also der Plan, also wir sind jetzt seit 2 Jahren hier. Wir haben hier wirklich von null angefangen. Das Haus war komplett vermüllt. Man konnte hier in keinem Zimmer wirklich laufen. Der Hof war nicht befahrbar. Wir kannten die ganzen Flächen nicht. Wir haben Tiere mitgebracht. Wir haben hier wirklich also so wahnsinnig viel Startenergie gebraucht und haben gleichzeitig aber auch wirklich schon viel geschafft. Die ganze Scheunensanierung und draußen eine große Terrasse, einen Wintergarten gebaut, den Hof befahrbar gemacht, Leitungen gelegt, Solaranlage auf die Scheune gebaut, Heizung im Keller installiert. Also es ist so alles wirklich, diese essentiellen großen Sachen sind wirklich schon geschafft und wir nähern uns so dem Wohnraum. Und insgesamt werden es 3 Wohnungen in dem Haus. Es ist wirklich ein sehr großes, hohes Haus. Und das steht jetzt nächstes Jahr an, dass wir sanieren jetzt den Winter und Frühjahr über den ehemaligen Kuhstall. Das werden 70 Quadratmeter Warmraum und Wirtschaftsfläche. Also ist in der Landwirtschaft mit drin, soll auch wirklich Wirtschaftsfläche sein. Aber zwischenzeitlich werden wir dort wohnen. Da ist ein Waschbecken und da ist nochmal ein zusätzliches Bad. Das heißt, auf Frühjahr, Sommer ist der Plan, dass wir hier alles wieder ausräumen und darüber ziehen in den ehemaligen Kuhstall und dann hier alles rausreißen, was eben raus muss. Und Kachelofen muss man neu bauen, der ist einsturzgefährdet. Und die Wohnung drüber auch. Also es wird dann nächstes Jahr intensiv hier sein. Dann sind wir aber immer noch nicht fertig. Dann fehlt vorm Hof noch und auf der anderen Seite vom Hof noch. Aber so, also wir hoffen auf 2 bis 3 Jahre, dass wir dann mit dem Größten durch sind.
Ach so, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dauert sogar noch länger. Aber gut, wenn man drin steckt, ist noch was anderes. Macht dir das Angst oder ist es so, also wie gehst du mit solchen Themen um? Ist das eher sowas, so eine Vorfreude, wo du sagst, ja, dann geht's los und dann kann ich endlich mal auf meinem Sofa sitzen? Oder diese Denke hast du vielleicht gar nicht so von wegen, weil es ist ja nie zu Ende irgendwas und es gibt ja keine Pause, für die man arbeitet. Ist das so ein beängstigendes Gefühl oder eher so ein, ja, neues Abenteuer?
Also zum einen zu dieser Zeitspanne muss ich noch dazu sagen, wir können das ja auch nur so schnell machen, weil wir zum einen diese flexiblen Jobs haben. Die meisten, die das machen, die machen nach Feierabend und am Wochenende über 10 Jahre hinweg. Und das ist wirklich, also Hut ab, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man das schafft, finde ich wirklich Ja, wir können einfach auch oft mal richtig dranbleiben und wir haben dann so monateweise so Blöcke, wo dann auch Menschen hier sind und man dann Vollgas gibt. Und mein Job, der geht dann immer so nebenher. Also das ist das eine, warum das überhaupt geht. Und das andere ist, wenn ich hier rumlaufe in unserer unsanierten Wohnung oder generell auf dem Hof, ich bin schon auch immer, wenn ich in ein Café komme oder so, dann, wenn es nicht 100% cool eingerichtet ist, dann frage ich mich jedes Mal und ich kann es gar nicht aufhalten, ach, wie könnte man das jetzt mit einfachen Mitteln irgendwie noch ein bisschen aufpeppen und cool machen? Und so. Das rennt sofort in meinem Kopf los. Paddy kriegt oft schon die Krise. Der weiß schon, okay, das ist nicht 100% cool. Jetzt kommt sie gleich wieder und gibt ihr Vorschläge. Ungefragte Tipps, Fragen. Guck mal, und die Vorhänge, wenn man die einfach nur ein bisschen und dann, ja, genau, also das ist in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das ist schon immer so. Ich habe auch mein Kinderzimmer als Kind einfach 1000-mal umgestellt und neu eingerichtet und von oben so Pläne davon gezeichnet und meine Möbel ausgeschnitten und die dann so rumgeschoben und so. Und dann habe ich es irgendwann. Ja, und das ist hier genauso. Also ich sehe, wenn ich durch den Hof laufe, ich sehe den immer schon fertig und ich frage mich manchmal, ob das überhaupt so krass wird, weil in meinem Kopf ist das schon. Also ich sehe es oft gar nicht so, wie es jetzt ist. Und deswegen halten wir es vielleicht auch so gut aus, weil es nicht so. Ja, man sieht das gar nicht, man sieht das fertig. Und das macht einen manchmal auch fertig, dass man dann, also vor allem Patrick, weil der sieht dann vor allem, was er noch organisieren und tun und abarbeiten muss dafür. Und ich sehe immer nur, ah, und da die Fliesen. Und ja, das ist auch was wir lernen mussten. Und zum Glück haben wir eben schon ein Haus fertig saniert, weil wir da so viel gerade darüber gelernt haben, wie kommunizieren wir miteinander. Ich habe dem dann, gerade wo es um den Abriss ging, habe ich dem Pinterest-Fotos von meiner Lieblingsduscharmatur gezeigt. Und der hat die Krätze gekriegt. Also haben wir uns wirklich angeschrien und gestritten, weil ich da lernen musste, das geht nicht. Also das kannst du nicht machen. Der ist gerade damit beschäftigt, wie der den Keller ausbaggert, wie der diese Statik hinkriegt, damit nicht das ganze Haus zusammenfällt und du kannst ihm nicht die Duscharmatur unter die Nase halten. Und gleichzeitig war es für ihn immer so wichtig, mich zu haben und sich da drauf verlassen zu können, dass wenn dann das Feintuning oder der große Gesamtplan kommt, dann bin ich da und hab den und ich zeichne super viel Raumaufteilung und solche Sachen. Also das machen wir auch zusammen, aber schlussendlich ist das so die Aufteilung bei uns, dass er sich um das Wie kümmert und ich kümmere mich um das Was.
Ja, schöne Aufteilung eigentlich. Ja. Jetzt habe ich völlig übersprungen zu fragen, was an eurem Hof eigentlich der Selbstversorgeranteil ist.
Der Selbstversorgeranteil ist im Prinzip alles, was nicht unter Landwirtschaft fällt. Und dafür muss man sich ein bisschen mit Landwirtschaft und dieser landwirtschaftlichen Bürokratie auseinandersetzen. Also Selbstversorgung ist vor allem alles, was mit diesem Gemüsegarten zu tun hat. Oder alles, was man macht ohne Gewinnerzielungsabsicht, ist eigentlich Landwirtschaft. So kann man es kurz fassen. Das heißt, dieses ganze Einkochen, wenn wir Apfelsaft machen aus den eigenen Äpfeln und den im eigenen Keller haben, ist das auch Selbstversorgung. Es ist nur Landwirtschaft, wenn wir die Äpfel abgeben zum Saft pressen lassen oder eben selber den Saft pressen und verkaufen. Also alles mit Gewinnerzielungsabsicht läuft unter Landwirtschaft und alles andere macht man einfach als Hobby.
Und auch da hast du dir sozusagen, wenn du irgendwas im Kopf hast oder mal gesehen hast oder so, dann schnappst du dir das Internet sozusagen und überlegst, wie sozusagen das Rezept geht oder was du machen musst. Oder, also ich stelle mir das auch zeitintensiv vor. Also total schön. Für mich wäre es eher sozusagen ein Hobby. Aber für dich ist es natürlich automatisch auch irgendwie eine Content-Erstellung wahrscheinlich. Ja. Die kannst du natürlich dann auch immer weitergeben und es ist ja auch ein Mehrwert für deine Follower. Also ist das, wie kann man so sagen, 2 Stunden am Tag beschäftigst du dich damit oder ist das dann so, wie es gerade reinpasst und was gerade ab?
Ja, wie es gerade reinpasst und es sieht ja dann auch immer so nach so viel aus, weil man dann weiß, ah, die spinnt und dann macht sie, dann filzt sie noch und dann macht sie noch Käse und dann macht sie noch Sauerkraut und da hat man jetzt immer alles so im Kopf, aber es ist ja, das Spinnrad habe ich das letzte Mal vor 5 Monaten oder so wirklich in Betrieb gehabt oder wenn nicht sogar erst letzten Winter und jetzt ist dann wieder Winter. Also es ist wirklich so phasenweise. Jetzt hatten wir gerade Milchziegen da, dann mache ich natürlich Feta. Heißt aber nicht, dass ich jeden Tag Käse mache. Das wäre einfach zu viel. Und das Einzige, was wirklich immer permanent läuft, ist Sauerteigbrot, weil wir auch einfach hier keine Bäckerei in der Nähe haben. Und wir brauchen Mengen an Brot und dann eben saisonal, dann sind die Äpfel reif, dann wird einfach eine große Charge Apfelmus eingekocht und Tomatensauce eingekocht und so. Aber es ist ja immer so alles in Phasen und nicht immer alles auf einmal. Und deswegen, es ist schon viel zusätzlich und auch der Garten, der läuft natürlich immer. Aber ich finde, man lernt auch von dem einen was fürs andere. Also durch diese ganze Fermentationsthematik und Sauerteigansatz und so, das hat mir jetzt beim Käsemachen schon auch geholfen, weil ich ein bisschen besser weiß, wie gehe ich um mit diesen Prozessen, die da passieren. Also der erste Joghurt, den ich gemacht habe, den habe ich irgendwie bei 60 Grad, weil ich dachte, oh, der muss so brüten und so, aber der darf auf keinen Fall über 40 Grad, sonst sterben die Bakterien wieder. Und dann hat man sowas schon mal gehört und dann ist man da viel, dann klappt es auch einfach viel einfacher, ja. Und man muss sich nicht mehr so ganz intensiv damit auseinandersetzen.
Was machst du denn, wenn du wirklich Zeit für dich hast? Oder würdest du sagen, nee, so Me-Time gibt's eigentlich nicht?
Nee. Dann nehme ich Podcasts auf.
Ja, okay.
Dafür haben sich heute alle freigeschaufelt. Nee, das gibt's wirklich gar nicht. Also ich habe jetzt, ich wollte mal zum Friseur. Ich war nämlich vor 15, 20 Jahren das letzte Mal beim Friseur.
Ja.
Und dann habe ich bei 3 Friseuren angerufen. Die hatten alle jetzt so spontan morgen, übermorgen keinen Termin frei. Und jetzt lasse ich das halt wieder, weil... Das, vielleicht mache ich das irgendwann, aber Patrick hat mir zum Geburtstag einen Massagetermin geschenkt. Auch er war so schlau, schon extra den Gutschein bei der Masseurin zu holen, damit das dort auch schon bezahlt ist und es nicht nur auf einem Zettel steht, ja, du kannst. Und ja. Das war im April und wir haben jetzt Oktober und ich,
noch nicht eingelöst.
Ist wahnsinnig schwierig für mich irgendwie. Und ich habe aber kein Problem damit. Also ich würde wirklich gerne mal zur Massage und wir waren jetzt auch öfter mal wieder mit Hotelkooperationen oder so und dann sieht man diesen Wellnessbereich und denkt, oh ja, ich kann da jetzt eine Stunde sein und Patrick passt auf die Kinder auf, aber für mich ist das innerlich Stress, so du musst dich jetzt in dieser Stunde hier rein entspannen und Sauna machen und Dampfbad und noch, also so, das bringt mich nicht runter, das entspannt mich nicht und mich entspannt es viel mehr zu wissen, jetzt sind die Kinder klein. In ein paar Jahren wollen die schon wieder nichts mehr von uns wissen. Und ich genieße einfach die Zeit als Familie. Und mir ist das ganz präsent bewusst, dass es eine super, super kurze Zeit ist. Und ich muss in dieser Zeit nicht noch meinen Mädelstrip machen und auf Konzerte und ins Kino. Ich muss es wirklich nicht. Mir fehlt das gerade nicht, weil mir das irgendwie total bewusst ist. Vielleicht auch dadurch, wie das mit Oscar angefangen hat, dass wir einfach dachten, wir verlieren den wieder, dass es so präsent ist. Dass es einfach nicht selbstverständlich alles ist. Und ja, wenn ich auch so unsere Eltern sehe, die haben einfach noch jahrzehntelang ihr eigenes Leben wieder. Und deswegen kann ich so total ohne Schmerzen auf meine Me-Time gerade komplett verzichten. Das ist wirklich kein, mir fehlt nichts. Und es setzt mich total unter Druck von Mamas oder generell von Menschen immer wieder zu hören, ja, da redest du dir was ein und es geht nicht und man braucht Zeit für sich und das ist ungesund. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung, weil es, also für mich ist alles im Leben in Phasen und ich finde, man darf niemandem einreden, was er, wie er zu leben hat. Das ist, finde ich, da habe ich auch ganz lang gebraucht. Deswegen ist das jetzt auch irgendwie gerade so ein Thema für mich, um mich davon frei zu machen und um zu sagen, es ist okay, dass ich keine Me-Time brauche und mir darf es trotzdem damit gut gehen.
Ja, das ist ja ein super subjektives Thema eigentlich. Ne? Jeder muss das für sich selber entscheiden. Ja. Kriegst du das eher von so Social-Media-Seiten gespiegelt oder von realen Personen in deinem Leben?
Ja, also beides. Oder ich sehe es auch, wenn Mamas es einfach anders handhaben und ihre Mädels-Trips machen und das Kind zu Hause lassen, dass ich mich selber unter Druck setze, dann, weil ich das sehe. Und dann merke, okay, selbst auf dieser Lesereise, die ich jetzt auch alleine machen könnte, möchte ich meine Familie mitnehmen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis und ich finde das schön, dass die auch mit können, dass das auch mitgetragen wird von den Veranstaltern, weil die eben so klein sind. Wenn die dann 15 und 16 sind, dann sagen die Veranstalter auch, naja, also so. Und jetzt ist es einfach schön und vielleicht ist es auch gar nicht, dass man das so aktiv eingeredet bekommt, sondern dass man selber ja vergleicht und sich unter Druck setzt. Oder es ist beides. Ich habe nur gemerkt, es war wirklich lange Thema für mich, weil ich einfach so ein total effizientes Arbeitstier bin und auch in der Schwangerschaft bis zum Ende gearbeitet habe, schon im Krankenhaus auf Intensivstation. Wir waren mit Oskar 4 Wochen auf Intensivstation. Da habe ich schon wieder Konzepte für mein neues Buch gemacht, obwohl ich so am Leiden war und die ganze Welt eigentlich zusammengebrochen ist. Aber irgendwie hat mich das auch wieder so rausgeholt und tut mir auch gut, einfach so Dinge zu erschaffen und zu machen und mir das dann auch zu erlauben und zu sagen, ja, das ist okay, du darfst so sein.
Ja, unbedingt. Ich meine, gut, es war natürlich gerade am Anfang auch sehr, sehr reiselustig und hast ja auch viel gereist. Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, hast einen Haken hintergemacht. Oder auf der anderen Seite kann man natürlich auch sich selber so manchmal einreden, also das kenne ich auch so von mir, ja, ich bin doch aber diese Person, die so und so ist. Und dann vergesse ich selber manchmal, dass sich einfach Lebensumstände ändern, aber nicht nur Lebensumstände, sondern auch das eigene Mindset manchmal sich ändert. Und genauso, wie du so gerade sagtest, es sind halt Phasen. Das heißt gar nicht, dass es nicht wiederkommen kann. Es heißt gar nicht, dass es nicht morgen anders sein darf. Aber sozusagen auch dankbar zu sein und zu sagen, ey, es ist jetzt in diesem Moment muss ich nur entscheiden und da brauche ich jetzt gerade keinen Girls Trip oder da brauche ich einen Girls Trip oder
ja, whatever. Und ich habe da total Lust drauf. Also ich freue mich da auch schon drauf. Ich freue mich auch drauf, Oma zu sein irgendwann und auch, auch Blätterbastelsachen zu machen mit meinen Enkelkindern. Ich hoffe, dass ich das Oma drauf. Aber ich finde es auch okay, gerade Mama zu sein und andere Sachen, also für andere Themen einfach da zu sein. Und heißt nicht, dass man als Mama nicht mit Blättern basteln darf. Ich finde das wunderschön, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Das heißt, nur jeder darf es machen, wie er es macht und es ist in Ordnung. Und dieses mit Haken hinten dran machen beim Reisen, das haben wir absolut nicht. Also wir sind, seit wir den Hof gekauft haben, wir waren mit einer Kooperation in Südafrika relativ schnell nach dem Umzug. Wir waren letztes Jahr in Griechenland mit dem LKW für 4 Wochen und jetzt am Wochenende fliegen wir wieder nach Griechenland zum Segeln. Und wir waren auch noch nie mit 2 kleinen Kindern segeln oder wir waren generell noch nie segeln. Und wir brauchen auf jeden Fall diese Abwechslung und wir freuen uns auch auf diese ganzen Lesereisen durch ganz Deutschland jetzt in nächster Zeit. Und das ist uns mega, mega wichtig. Und das ist natürlich herausfordernd, weil man immer so viel Organisatorisches hat mit den Tieren und dem Hof und so. Und natürlich immer jemand da sein muss. Aber das ist es uns wert und das ist uns wirklich, wirklich wichtig, dass man nicht nur so in seinem Universum immer sein Süppchen kocht irgendwie.
Wie organisiert ihr denn jetzt die Zeit, in der ihr nicht da seid? Also wer wird dann sozusagen auf die Tiere hüten?
Also es ist auf jeden Fall immer jemand da und ich gehe öffentlich bewusst nie genauer drauf ein, wer da ist, wie viele da sind, wann die da sind, weil man ja fast 500.000 Menschen sagt Tschüss, wir sind nicht zu Hause. Deswegen, also es wird auch ganz, ganz oft danach gefragt und ist natürlich interessant für viele, die selber das Problem haben und es tut mir auch immer von Herzen leid, dass wir da nicht weiterhelfen und da nicht drauf eingehen, aber das ist einfach nur Selbstschutz und genau alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass hier permanent Menschen da sind und genau.
Ja. Dann wünsche ich euch ganz viel also Abenteuer, ehrlich gesagt, auf der Reise. Ich wünsche euch Resilienz, dass ihr das alles gut handeln könnt mit 2 kleinen Kindern. Bestimmt nochmal spannend, sowieso Segelreise spannend und dann mit 2 kleinen Kindern noch umso spannender. Und ich werde auf jeden Fall verfolgen, wie es weitergeht, weil ich finde auch dieses Vorher-Nachher und was ihr da alles baut, gerade weil es so weit weg ist von dem, was ich kann und was ich mache, ist es, glaube ich, etwas, was mich so leidenschaftlich zugucken lässt. Vielen Dank, dass du uns die Einblicke gibst, die du uns gibst. Und gleichzeitig auch danke für deine Ehrlichkeit, dass man doch auch alles so ein bisschen in Relation setzen muss. Dass auch nicht nur, weil ich das mir morgens angucke, was du so machst, genau weiß, was bei euch zu Hause so los ist.
Danke dir für das schöne Gespräch und deine tollen Fragen und deine Art zuzuhören. Es hat richtig Spaß gemacht.
Freut mich. Vielen Dank, Geraldine. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.